Hallo und herzlich willkommen hier bei den Brettspielmonstern. Bei mir ist heute der Ronny. Hallo Ronny.
Hallo Ingo.
Und wir haben heute, nachdem wir erstmal allen Hörerinnen und Hörern ein frohes neues Jahr gewünscht haben, was wir hiermit tun, haben wir ein Thema, nochmal ein kleiner Rückblick auf 2021. Was waren unsere Highlights des vergangenen Jahres?
Ja, hier sind wir sehr kreativ. Ich glaube, hat dann ansonsten noch niemand 2021 als Rückblick
Haben wir
als
uns
Thema
richtig was
gehabt.
einfallen lassen, ja.
Aber ich habe viele Listen gesehen und bei vielen Listen dachte ich mir jedes Mal, echt, das sind eure Highlights? Ich habe immer das selbe Problem, dass ich mich nicht richtig vertreten fühle, wenn es darum geht, andere Podcasts, was denen ihre Highlights und denen ihre Lieblingsspiele sind. Und deswegen freue ich mich auch jetzt, dir meine Lieblingsspiele von dem letzten Jahr aufzählen zu dürfen.
Ja, da bin ich aber gespannt, was du von meiner Liste hältst.
Ja, ich konnte ja auch deutlich mehr spielen als du, daher bin ich mir sicher, dass da einige Unterschiede geben wird. Bevor wir mit der Liste anfangen, können wir nochmal über ein paar andere Highlights reden, die uns im letzten Jahr bewegt haben, die wir besonders erwähnenswert fanden. Hast du denn da irgendwas, was du außerhalb von einem Spiel, also einem bestimmten Spiel, nochmal als Highlight herausheben wollen würdest?
Das größte Highlight ist natürlich immer die Spieleabende mit dir. Okay, ja, das größte Highlight letztes Jahr war auf jeden Fall die Rückkehr zu Spielemessen im Allgemeinen. Also ich weiß, oder wir haben ja 2020, haben wir uns ein Ticket gekauft für Duisburg, für die Spieldoch. Und die ist dann leider relativ kurzfristig abgesagt worden. Da ging das Ganze ja so los. Und dementsprechend dann 2020 fand gar nichts statt. 2021 war auch lange Zeit nicht klar, ob überhaupt was stattfinden wird. Und dann gab es im Sommer die Nachricht, dass im September die BerlinCon stattfinden wird und dann gleich gefolgt im Oktober, nur ein paar Wochen später, die Spiele in Essen. Und da haben wir uns natürlich schon sehr gefreut, dass die dann auch stattgefunden haben, auch wenn es alles in einem etwas kleineren Rahmen war. Aber einfach nach der ganzen Zeit, unabhängig jetzt von Brettspielen, sondern überhaupt nach der ganzen Zeit, mal wieder ins Auto zu steigen, irgendwo hinzufahren, an einem anderen Ort zu übernachten und natürlich dort dann die beiden Veranstaltungen da zu genießen. Wir waren ja die vollen 3 Tage in Berlin und auch 2 Tage in Essen. Und ja, das war einfach ein Highlight, wieder zurückzukommen und Spiele zu sehen, Spiele auszuprobieren, mit Leuten ein bisschen in Kontakt zu kommen unter den gegebenen Umständen. Und es war einfach, ja, ein Highlight. Da endlich geht's wieder los. Inzwischen, ich weiß nicht, wie der Ausblick auf das Jahr 2022 ist in der aktuellen Entwicklung, aber ich hoffe natürlich, dass in irgendeiner Form es wieder möglich ist, dass wir auch dieses Jahr wieder durch die Station in Berlin oder durch die Messe in Essen oder auch in Duisburg, die Karten sind ja nach wie vor gültig. Schauen wir mal, was bis Ende März noch so passiert.
Auch für mich war die Spielemesse in Berlin und in Essen, die beiden Messen waren auf jeden Fall für mich ein Highlight. Endlich mal wieder das Feeling von einer Messe oder einer Brettspielkon haben zu können, endlich mal wieder Neuheiten zu entdecken und mal sich die Neuheiten anzugucken, Regelerklärungen geben zu lassen oder auch vor Ort zu spielen oder die Neuheiten direkt dort zu kaufen. Das Gefühl, so einer der Ersten zu sein, der das Spiel jetzt spielen kann, das war auf jeden Fall schon was ganz Besonderes wieder, vor allem nachdem wir halt ein Jahr da gar nichts hatten. Und auch die Tatsache, dass man ja im Grunde mit so vielen Menschen umgeben, mal wieder irgendwie dieses Erlebnis teilt, was man sich auch gar nicht richtig vorstellen konnte, was auch irgendwie ein ganz anderes Gefühl wieder war, als immer nur in diesen kleinen, wenigen Personengruppen zu spielen. Das war schon ganz toll, ja. Ein weiteres Highlight bei mir war eine Kampagne, die ich zusammen mit einer anderen Person gespielt habe. Das war das erste Mal eigentlich, dass ich mal so eine richtig krasse, lange Kampagne gespielt habe. Und das war halt ein sehr altes Spiel schon, also relativ alt, ein paar Jahre alt schon, aber jetzt erst bei uns auf den Tisch gekommen, und zwar war das halt Gloomhaven. Ich hätte mir lange nicht vorstellen können, dass ich Gloomhaven wirklich durchspielen würde, aber nachdem wir dann erst Pranken des Löwen gespielt hatten und ich dann so richtig heiß auf das Spiel wurde, da haben wir das eigentlich relativ straightforward durchgezogen und haben da am Stück zu zweit uns immer wieder getroffen, immer wieder gespielt und gespielt und gespielt und haben da alles entdeckt. Es gab ein, zwei Mal einen kleinen Hänger, wo ich dann irgendwie mit meinem Charakter nicht zufrieden war. Aber im Großen und Ganzen war das ein super Erlebnis und ich hätte eigentlich schon wieder Lust, es nochmal zu spielen. Wenn es nicht so viele andere Sachen geben will, würde ich nochmal von vorne anfangen, direkt nochmal durchspielen. Aber freue mich auch schon riesig darauf, wenn es dann den zweiten Teil gibt, den Frosthaven. Das werde ich auch direkt wieder kaufen und auch wieder spielen. Das war eines meiner Highlights des letzten Jahres.
Und du schiebst Frosthaven gleich hinterher, wenn dann demnächst möglicherweise mal die Vorbestellung startet?
Auf jeden Fall, da bin ich definitiv dabei. Sobald die Vorbestellung losgeht, werde ich mir Frosthaven sichern.
Ja, ich habe ja Gloomhaven auch hier, aber ich bin noch nicht in den Genuss gekommen.
Ja, es ist halt nicht so einfach, wenn man überlegt, dass man halt jemanden finden muss oder mehrere Leute finden muss, um, ja, wir hatten ja über 50 Partien gespielt. Wenn man überlegt, man muss jemanden finden mit so vielen Partien, ist natürlich auch nicht so einfach, ne? Aber wenn man es dann irgendwie hinbekommt, dann ist das schon ein tolles Erlebnis.
Ja, dazu kann ich halt auch nur sagen, ich wohne ja ein bisschen ländlich. Ich habe es tatsächlich letztes Jahr geschafft, laut meiner Statistik 202 Partien zu spielen, verteilt auf 74 Spiele. Aber das klingt vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber wenn ich dann ins Detail gucke, was meine meistgespielten Spiele sind, dann ist das eben auch meiner familiären Situation geschuldet. Das meistgespielte Spiel letztes Jahr bei mir war Dragomino. Da habe ich 25 Mal gespielt, ja, mit meiner 3-jährigen Tochter. Das ist das meistgespielte Spiel, ja. Und das geht dann so weiter. Danach kommt Zoo und Co., Uno Junior. Das sind dann die ganzen Kinderspiele, so die richtigen Familienkenner- oder Expertenspiele. Da komme ich nur auf ganz wenige Partien. Deswegen, wenn du schon sagst, 50 Partien Gloomhaven, das ist mehr als ich mit meinem meistgespielten Spiel, mehr als doppelt so viel, wie ich mit meinem meistgespielten Spiel geschafft habe. Und bei mir sind es halt dann wirklich Kinderspiele oder Solospiele aufgrund der aktuellen Situation. Spiele, die ich solo gespielt habe. Und das wird man wahrscheinlich auch nachher an meiner Highlight-Liste merken. Keine Sorge, es sind keine Kinderspiele drauf.
Ich habe dieses Jahr 350 Mal gespielt.
Wow.
Und das mit 135 verschiedenen Spielen. Dabei waren davon 102 Spiele neu. Also seitdem ich halt tracke, quasi neu gelistet. Aber das heißt natürlich nicht, dass jetzt neu gekauft waren. Aber zumindest im Vergleich zum Vorjahr waren das 102 neue Spiele, die ich da im letzten Jahr gespielt habe. Schon relativ viel.
Ja, mehr als ich das ganze Jahr gespielt habe an Spielen.
Ja.
Nicht schlecht.
Nun gut, dann lass uns doch mal starten mit unserer Liste. Fange ich mal an. Mein erstes Spiel, ich habe auch die Spiele im Ranking, also das heißt von Platz 5 bis Platz 1. Mein Platz 5 ist Top 10. Das Spiel ist von 4 bis 9 Personen spielbar. Dauert ungefähr eine Partie 30 Minuten. Also ein kleines Partyspiel. Hat mir so viel Spaß gemacht und allen Gruppen, mit denen ich es gespielt habe, hat auch so viel Spaß gemacht, dass das für mich halt eines der Highlights des letzten Jahres ist. Es ist klein, witzig. Jeder zieht eine Karte von 1 bis 10. Man weiß nicht, welche man bekommt. Und dann wird eine Frage vorgelesen, beziehungsweise eine Aussage vorgelesen mit einer Bewertung von ganz schlecht bis ganz toll. Und jeder Spieler muss jetzt seine Zahl entsprechend sich da an diesem Ranking eingliedern und muss halt entsprechend des Themas etwas sagen oder etwas tun, ein Geräusch machen, ein Pantomimisch oder wie auch immer, um einfach seine Nummer darzustellen innerhalb von diesem Ranking von 1 bis 10, von ganz schlecht bis ganz toll. Und am Ende muss der die Frage vorgelesen hat, alle Zahlen richtig von klein bis groß sortieren und muss sagen, okay, du bist wahrscheinlich die kleinste Zahl und dann bist du die nächste Zahl und du die nächste Zahl. Und es muss halt ja nicht die 1 sein. Also man sieht ja per Zufall, als Beispiel bei 5 Spielern gibt es ja nur 5 von 10 Zahlen. Das heißt, man muss überlegen, okay, vielleicht ist der eine, fängt erst bei 3 an, dann kommt nachher 3 die 4. Oder ja, das ist halt relativ schwer dann einzuschätzen, was könnte als nächstes kommen, was ist ungefähr gleich, was ist vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Man darf halt auch nur 5 Fehler machen. Man muss 5 Runden schaffen. Wenn das klappt, dann hat man halt zusammen als Team gewonnen. Das ist also kooperativ. Und ja, also hat bei jedem Spaß gemacht, die Fragen sind so witzig und die Sachen, die man dann sich ausdenken muss, sind so witzig, dass die Leute immer dabei viel lachen und wenn man mal falsch liegt, dann diskutiert man auch sehr stark darüber, warum hast du das so gesagt und wieso ist das für dich das Beste und warum ist das für dich das Schlechteste oder das ist doch eigentlich gar nicht so, das ist doch eigentlich viel anders da und ja, also ein super witziges Spiel. Mein Platz 5, Top 10.
Ja, Top 10, schönes Spiel, haben wir ja kürzlich auch zusammengespielt. Haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen hier im Rahmen dieses Formats.
In unserer Liste der besten Partyspiele.
Genau. Ja, für mich eines der Highlight-Spiele, die ich selber gespielt habe, war das Spiel The Loop. The Loop ist ein Spiel, das letztes Jahr auf Deutsch erschienen ist für ein bis vier Spieler, dauert etwa 60 Minuten und ist ein kooperatives Spiel. Und bei The Loop kämpfen wir gegen den fiesen Dr. Fu, der die Zeiten durcheinander gebracht hat, indem er Gegenstände, Duplikate in andere Zeiten schickt. Und wir müssen schauen, dass wir wieder Ordnung reinkriegen und die Gegenstände in die Zeiten bringen, in die sie reingehören. Das Ganze spielt sich auf einem siebenteiligen Spielplan, der in der Mitte liegt. Da sind jeweils verschiedene Zeitzonen. Dann gibt es diese Duplikate, die werden am Anfang verteilt, zufällig. Und wir müssen gucken, dass wir die Duplikate durch Aktionen, die wir mit Karten auslösen, immer in die richtige Zeit bringen. Dann verschwinden sie vom Spielplan und wir haben verschiedene Aufgaben, die wir einfach erfüllen müssen. Und das Ganze ist kooperativ und läuft quasi gegen die Zeit. Also es gibt da in der Mitte noch so eine, das ist Dr. Fu selber, da schmeißt man dann Würfel rein und je nachdem, wo die Würfel dann rausfallen, dort gibt es Schaden in diesen Zeitzonen und wenn dann eine bestimmte Anzahl Würfel da liegt, dann ja, hat man diese Zeitzone quasi verloren, die entsprechende Mission wird umgedreht und ja, das fand ich ein sehr schönes Spiel. Ist mit Sicherheit nicht hoch anspruchsvoll, kein Expertenspiel, aber ist durchaus herausfordernd. Das haben wir ja auch selbst in Berlin gemerkt, als wir es auf der BerlinCon auch da zusammengespielt haben, dass es nicht so einfach ist, das Spiel zu gewinnen. Und das ist ja schon mal ganz, ganz schön beim kooperativen Spiel.
Ich würde sogar sagen, dass es sehr schwer ist zu gewinnen.
Genau. Ich habe es noch nie gewonnen. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht der Maßstab. Ja, es gibt bestimmt Leute, die das noch besser können. Aber ich habe es noch nicht geschafft.
Na, was ich so gehört habe, waren eigentlich alle Probleme beim Gewinnen. Also es ist, glaube ich, wirklich sehr schwer. Aber ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ist ein cooles Spiel.
Ist ein schönes Spiel, hat eine schöne Optik. Es kommt auch, glaube ich, dieses Jahr dann eine Erweiterung, ist schon angekündigt. Ja, also kann ich nur empfehlen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. The Loop erschien auf Deutsch bei Board Game Box, glaube ich.
Mein Top 4 Spiel des letzten Jahres ist Dinosaur World. Das gibt es nur auf Englisch. Wurde letztes Jahr als Kickstarter ausgeliefert. Ist ein Spiel für 2 bis 4 Personen. Ungefähr 60 bis 120 Minuten Spielzeit. In dem Spiel bauen wir unseren Dino-Park auf. Dafür suchen wir uns am Anfang eine Karte aus, kriegen bestimmte Mitarbeiter. Mit den Mitarbeitern setzen wir dann diese ein, um bestimmte Gehege oder Dinosaurier zu bekommen und zu bauen. Und anschließend nutzen wir einen Jeep, den wir über das Gelände fahren lassen und auf dem Blättchen selbst auch nochmal Aktionen ausführen. Ja, das Ganze ist halt so der wahr gewordene Traum für jeden, der mal Jurassic Park selbst erleben will und aufbauen möchte. Das Ganze mit dem Jeep dann anschließend nochmal da durchfahren ist ganz witzig, weil man so auch ein bisschen das Gefühl hat, okay, jetzt musst du wirklich Leute durch den Park bringen und die haben dann halt ja dabei halt irgendwie Spaß und sagen, oh, wie cool ist das dann? Aber wenn du öfters halt zu demselben Ort fährst, denken die sich, ja, ist auch langweilig, ne? Also kennt ja schon jeder und damit hat jeder Ort ein bisschen unattraktiver, das heißt, man muss immer wieder neue Routen fahren, immer ein bisschen was Neues hinzufügen und ja, die Leute können was Neues bieten, damit die sich auch wirklich darüber freuen und auch wirklich sagen, ja, das ist toll. Ja, also das Spiel ist recht einfach eigentlich für, ich würde sagen, ein Kennerspiel, aber es bietet halt wirklich sehr viel Möglichkeiten. Man muss genau überlegen, wofür tue ich jetzt meine Arbeiter einsetzen, wofür verwende ich sie. Die haben auch verschiedene Farben und je nach der Farbe machen sie halt manche Aktionen besser oder billiger als wenn man halt einen anderen Arbeiter einsetzen würde. Ja, man schnappt sich halt gegenseitig ein bisschen so die Dinosaurier weg und die verschiedenen Attraktionen und Blättchen. Und wer halt das am besten macht und die meisten Zuschauer bzw. die meisten Punkte sich holt, der hat am Ende halt den besten Park gehabt und das coolste Erlebnis geboten und gewinnt das Spiel. Ja, das ist Dinosaur World von Pandasaurus Games.
Genau, ist der gleiche Verlag. Wie kann man denn das Spiel Dinosaur World mit Dinosaur Island vergleichen?
Naja, im Grunde schon sehr, sehr ähnlich in der Hinsicht, dass man halt auch so DNA-Stränge hat, die man dann verwendet, um die Dinosaurier im Grunde zu reproduzieren. Aber also bei dem ersten Dinosaur Island hatte man eine bestimmte Anzahl von Arbeitern, die man einfach einsetzen konnte, um die Dinosaurier zu holen. Und dann konnte man Arbeiter einsetzen, um ja, sie im Grunde in den Park einzusetzen. Und da war halt noch nicht so viel Abwechslung und nicht so viel Auswahl da, wie jetzt in dem neuen Spiel, finde ich persönlich. Und es gab halt diese ganze Jeep-Tour nicht. Also das heißt, man hat einfach nur Punkte dafür bekommen, dass man einen besonders interessanten Park hatte. Dann kamen die Leute rein und dann musste man die Leute quasi auch so einen Beutel ziehen. Da hat man ein bisschen Glück gehabt, dass man, ob man jetzt einen Rowdy gezogen hat oder keinen Rowdy. Und das gibt es halt hier in dem Fall nicht. Also dann man kriegt hier halt immer wirklich je nachdem, wie man mit seinem Jeep halt fährt, entsprechend die Punkte. Da braucht man jetzt, da würfeln wir dann nachher auch noch, weil es gibt natürlich auch ein bisschen Risiko. Also Dinosaurier sind große, gefährliche Tiere. Also es kann passieren, dass man auch dort, wenn man Pech hat, dass Besucher umkommen und dadurch halt Minuspunkte bekommt. Aber im Großen und Ganzen ist es halt weniger glücksabhängig mit dem Rausziehen von Besuchern. Also sprich, man bekommt die halt wirklich die Punkte so, wie man halt auch wirklich fährt und seine Strecke halt zusammenbaut und seinen Park aufbaut. Also ist es schon ähnlich, aber bietet genug anderes und für mich auch mehr Abwechslung und ist ein bisschen besser, weswegen ich es ein bisschen höher einstufen würde.
Jetzt hat der Feuerland Verlag ja Dinosaur Island und auch die Erweiterung Totally Liquid rausgebracht. Denkst du, die werden auch Dinosaur World rausbringen? Hast du da was gehört?
Nee, gar nichts gehört und da es bisher noch nicht angekündigt ist, glaube ich es auch nicht.
Okay, bin gespannt. Ich kann ansonsten zu dem Spiel leider nichts sagen. Ich habe es leider nicht gespielt. Gut, dann zu meinem zweiten Spiel. Das ist jetzt schon mal eine ganz andere Stufe als das Loop, was ich vorher vorgestellt habe. Das haben wir kürzlich gespielt in einer Dreierrunde. Ist auf Deutsch ehrlicherweise jetzt zum zweiten Mal, glaube ich, rausgebracht worden. Es gab einen Nachdruck sozusagen. Es geht um Pax Pamir, die Second Edition. Das Spiel haben wir ja kürzlich gespielt. Und das ist natürlich schon ein Heavy-Spiel, ein Kracher, ja, ein Expertenspiel, würde ich sagen. Vielleicht sehen das andere Leute anders. Pax Pamir ist für 1 bis 5 Personen, dauert 45 bis 120 Minuten. Bei uns hat es, glaube ich, ein bisschen länger gedauert mit Erklärung. Ja, ist so eine Art Tableau-Building, Area-Control, wobei, ja, man muss aufpassen, die Steine, die auf dem Spielplan, der ein Küchentuch ist, liegen, gehören einem nicht selber in der Regel. Man hat neue gewisse Einflussmarker und es geht um Afghanistan im 19. Jahrhundert und man ist sozusagen ein Stammesführer oder man vertritt einen Stamm innerhalb von Afghanistan und hat dann die Möglichkeit, sich entweder den Briten anzuschließen, mit den Briten zu sympathisieren oder mit den Russen zu sympathisieren oder mit den afghanischen also man kann sich entweder mit den Russen oder mit den Briten oder mit den Afghanen sozusagen gut stellen und dort jeweils partizipieren und das Ganze auch ein bisschen manipulieren. Man kann auch während des Spiels die Zugehörigkeit zu oder die Sympathien wechseln. Und das bringt ganz viele ganz interessante Möglichkeiten rein. Man hat einen Markt mit Karten. Diese Karten kann man erwerben. Diese Karten spielt man dann vor sich aus. Und die verändern dann eben die Situation auf dem Spielbrett beziehungsweise die Machtsituation in gewissen Arealen. Und das ist schon ein sehr schönes, aber auch sehr herausforderndes Spiel, muss ich sagen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich nicht gewonnen habe. Aber es war wirklich ein schönes Spiel, ein Erlebnis. Ich muss demnächst mal den Solo-Modus ausprobieren.
Ist natürlich ein sehr komplexes Spiel. Also man muss da wirklich einiges erstmal verstehen, um da wirklich gut drin zu sein. Und die Mechanik mit dem, dass ich ständig halt, oder nicht ständig, aber dass ich halt sehr leicht meine, meine Loyalität anpasse, ja, und da wechsle, das ist natürlich auch gar nicht so einfach. Vor allem funktioniert wahrscheinlich auch erst, wenn du entweder zu zweit spielst oder wenn du zu viert spielst. Bei uns zu dritt war das halt wirklich schwierig, da wenn zwei auf einen sich eingeschossen hatten, auf einen Bereich, auf eine Nationalität, auf eine Fraktion, dann hat der andere es echt schwer gehabt, da was gegenzuwirken. Dementsprechend, ja, das müsste ich noch ein paar Mal erst spielen, um besser einschätzen zu können, ob bei mir dauerhaft in einen höheren Bereich kommen könnte. Aber hat mir auf jeden Fall auch gefallen.
Ja, also jetzt für 2021 war das für mich eines der Spiele, wo ich sage, wow, also das war eine schöne Erfahrung. Pax Pamir, die zweite Edition auf Deutsch bei Spielworks erschienen.
Bei mir auf dem Platz 3. Ein Spiel, das theoretisch schon vorletztes Jahr auf der Messe rauskam, also zur Messe, allerdings auf Deutsch erst dann offiziell letztes Jahr. Es geht auf jeden Fall um Braga Caput Regni. Das Spiel ist von 1 bis 4 Spieler. Also es gibt auch eine Solo-Variante und dauert ungefähr eine Stunde bis so eine Stunde 30, ja, so ungefähr. Das ist ein Spiel von Vladimir Suchy und hat dann seinen eigenen Verlag Delicious Games herausgebracht. Hatte bei mir schon sehr hohe Vorschusslorbeeren, weil das Spiel davor, Underwater Cities, mir schon sehr gut gefallen hat von ihm. Und auch dieses Spiel hier ist genau mein Geschmack. Man ist im Brag und baut unter anderem an der Stadt und an einer Brücke. Und das Ganze funktioniert über eine Aktionauswahl, die in so einem kleinen Rad drin stecken. Und man schiebt halt im Grunde nach jeder Aktion, wenn man eine ausgewählt hat, dann das Rad eins weiter und tut die Aktion wieder hinten reinstecken. Das heißt, dann ist sie am Anfang auch teurer wieder zu nehmen und bis sie wieder günstiger wird, dauert ein bisschen. Und immer je nachdem, wie lange man sie halt nicht nimmt, umso wertvoller wird sie, umso auch so günstiger wird sie, dann bringt sie auch sogar Punkte. Und man muss halt im Grunde überlegen, wann nehme ich welche Aktion und führe sie aus? Zahle ich lieber ein bisschen mehr Geld dafür, um sie auszuführen, oder warte ich, bis sie günstiger wird, aber habe das Risiko, dass ein anderer Spieler es mir wegnimmt. Also die Kombination ist wirklich auch sehr cool gewesen. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, dass man entweder halt an der Altstadt mitbaut oder an der Brücke mitbaut und so halt vorankommt, oder ob, dass man halt ja seine Goldmine oder Steinmine da ausbaut auf seinem eigenen Tableau. Ja, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man an Punkte kommt. Man kann dann die Stadtmauer ausbauen, man kann seine Technologien verbessern und dadurch, wenn man die Aktion auswählt, dann nochmal einen extra Bonus bekommen später. Ja, bietet sau viele Möglichkeiten. Am Anfang vielleicht ein bisschen viel, um das alles zu erfassen und alle Möglichkeiten wirklich auszunutzen. Aber das hat mir so gut gefallen, mit so vielen Möglichkeiten zu punkten und zu gewinnen. Ist ein super Expertenspiel.
Müssen wir unbedingt mal zusammenspielen.
Ja, gerne. Das ist, wie gesagt, eines der besseren Spiele, die es überhaupt in diesem sehr strategischen Euro-Bereich gibt.
Gut, ein weiteres Highlight für mich, und da warst auch du mit dabei. Das haben wir auf der BerlinCon zweimal gespielt in einem Tag. Hast du schon eine Idee?
Zweimal an einem Tag. Das müsste dann Witchstone sein, oder?
Ja, genau. Witchstone von Rainer Knizia und Martino Ciacera. Erschienen bei Hoch für 2 bis 4 Spieler. Dauert 60 bis 90 Minuten. Und das ist ein Spiel, was für mich so schon ein Anwärter ist, möglicherweise auf den Preis im nächsten Jahr. Oder in diesem Jahr besser gesagt. Vermutlich eher Kennerspielbereich. Thema des Spiels ist einfach, wir sind wahrscheinlich Zauberer, Hexer und wollen eben Aufgaben erfüllen, ja, und wollen die meisten Punkte machen. Also auf jeden Fall haben wir einen Topf. Man stelle sich vor, ähnlich wie Quacksalber von Quedlinburg, man hat einen Topf und in diesem Topf muss man Sachen anlegen. Nicht wie bei Quacksalber, sondern eher wie bei Bonfire von Stefan Feld, indem man das sind so Doppelplättchen und die legt man immer aneinander, wenn man dran ist, kann man sich aus seinen 4 oder 5, die vor einem liegen, kann man sich jetzt auswählen und anlegen. Und überall da, wo man Gruppe von gleichen Symbolen hat, diese Aktion führt man dann entsprechend oft aus. Und auf dem Spielbrett gibt es eben verschiedenste Aktionen. Es gibt ein Pentagramm, es gibt so eine Kugel, wo die Hexen sich ausbreiten, wo Wege entstehen. Es gibt ein Regal mit Tränken, es gibt einen Zauberstab, wo man Schritte laufen kann. Und es gibt noch eine Kartenauslage, wo man sich Karten holen kann, die Punkte bringen, die dann verschiedene Aufgaben haben. Und so wie man eben diese Plättchen legt, so kann man die Aktionen ausführen. Und da muss man schon aufpassen, dass man einerseits, ich habe noch nicht die richtige Strategie gefunden, versucht man bei allem ein bisschen mitzulaufen oder gibt es vielleicht Dinge, auf die man sich mehr konzentrieren muss. Ich glaube, die Pentagramm-Aktion bringt schon relativ schnell relativ viele Punkte. Aber so häufig habe ich es dann vielleicht noch nicht gespielt, als dass ich da jetzt ein Muster erkennen könnte. Es gibt sehr viel zu tun in diesem Spiel. Es ist ein Wettlauf, ja. Und am Schluss, wenn dann jeder von seinen, ich glaube, 15 Plättchen 12 gelegt hat oder so, dann ist das Spiel vorbei. Und dann geht es eben darum, wer am Schluss die meisten Punkte hat. Und das haben wir das erste Mal auf der BerlinCon. Ich hatte es mitgebracht auf die BerlinCon. Da haben wir das erste Mal gespielt und haben es dann gleich nachmittags auch nochmal gespielt. Und es hat uns Spaß gemacht. Also war eine gute Unterhaltung und ein witziges, interessantes Spiel. Wenn man es auch schon mal gespielt hat, dann ist es durchaus möglich, jetzt zu zweit das Spiel in einer halben, dreiviertel Stunde locker durchzuspielen. Ja, sehr schön. Von meiner Seite auf jeden Fall eine Empfehlung. Und definitiv eines der Highlights für mich, die ich dieses Jahr gespielt habe.
Es hat sehr viele Möglichkeiten, wie man Punkte macht. Und auch ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendeine der Möglichkeiten extrem schwächer oder stärker wäre als die anderen. Es ist natürlich vor allem das Coole, also wie du ja schon meintest, auch Bonfire hat es ja so ähnlich mit den Aneinanderlegen und dadurch halt mehr Aktionen ausführen dürfen. Und gerade hier ist, glaube ich, eine seiner Stärken, also dieser Hexenkessel, in dem man die Plättchen hinlegt und versucht, die möglichst in großen Gruppen zu verbinden. Das bietet natürlich sehr viele Möglichkeiten. Man sagt, okay, ich versuche jetzt vor allem diesen einen Bereich hier offen zu lassen und ihn groß werden zu lassen, damit ich da noch mehr und noch mehr anlegen kann und die Aktion noch häufiger ausführen kann. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ist zwar noch nicht in meine Sammlung eingezogen, einfach nur deswegen, weil ich ja immer versuche, meine Sammlung relativ klein zu halten und das Spiel aufgrund der nicht ganz so hohen Komplexität wahrscheinlich wieder eins von denen wäre, wo ich am ehesten wieder dann, wenn ich Platz brauche, wieder ausziehen würde. Aber ich würde es jederzeit mitspielen und jederzeit gerne mitspielen, vor allem, und würde mir jederzeit Spaß machen.
Also wenn du es mitspielen willst, dann kommst du einfach vorbei, da können wir es gerne hier spielen. Ein schön gemachtes Spiel und wie gesagt, für mich so ein bisschen ein Anwärter auf einen Preis in diesem Jahr.
Witchstones, ja. Gut, meine Top 2 des letzten Jahres ist ein altbekanntes Spiel, das wurde schon mal erwähnt. Und zwar geht es hier um Dune Imperium.
Da haben wir unsere erste Überschneidung. Ich habe keinen Rang, aber das wäre jetzt auch noch gekommen, ja.
Das wäre jetzt auch noch gekommen, okay. Also Dune Imperium, ein Spiel für 1 bis 4 Personen. Dauert ungefähr, ja, hier steht zwar 60 Minuten, aber ich würde behaupten, eher so 1,5 Stunden bis 2 Stunden. Der Designer ist Paul Dannen, ist ursprünglich von Direwolf, rausgekommen bei Asmodee hier in Deutschland. Ja, es ist eine Mischung aus Worker Placement und Deckbuilder. Das heißt, man hat ein eigenes Deck an Karten, davon zieht man immer ein paar auf die Hand und spielt dann diese Karten aus mit Symbolen darauf, um an bestimmten Orten seine Arbeiter einsetzen zu können. Die restlichen Karten werden am Ende dann noch genutzt, um neue Karten zu kaufen. Und ja, wer da es schafft, als erstes 10 Punkte zu bekommen, der gewinnt das Spiel. Das Coole ist, dass es hier diesen Bereich des Kampfes gibt, wo man Einheiten reinschicken kann, um eine bestimmte Rundenaufgabe zu erfüllen, einen Konflikt zu erfüllen und da diesen für sich zu gewinnen. Man muss aber nicht. Also man kann auch genauso gut sich da erstmal raushalten und kann versuchen mit seinen Karten, die man aufbaut und seinen Worker Placement, die man reinsetzt, dass man dann da die Punkte über die verschiedenen Fraktionen holt und sich da halt den Einfluss verbessert und dann kriegt man auch Punkte in diesen Leisten. Oder wenn man relativ schnell mit dem Deck es schafft, sich wertvolle Karten zu holen, die viele Rufpunkte sind das, glaube ich, oder Einflusspunkte. Wenn man die bekommt, dann kann man am Ende dann oben auch Karten kaufen, die einem Siegpunkte bringen. Das sind dann Karten, die bringen dann erstmal nur einen Siegpunkt im Grunde, aber da es nur um 10 Siegpunkte geht und man bei den verschiedenen Fraktionen schon alleine mindestens 4 Punkte machen kann oder sogar mehr, wenn man sogar als Erster ganz oben ankommt, dann kann man auch relativ schnell einfach die Punkte ohne den Konflikt erreichen. Vor allem, wenn man sich aus dem Konflikt auch raushält, vielleicht bei 1, 2 Sachen und die anderen Spieler tun sich dafür Ausgaben, hat man beim nächsten Konflikt vielleicht einfach die Mehrheit, weil kein anderer mehr Steine hat, also keine mehr Einheiten hat. Und ich bin der Einzige, der jetzt die letzten beiden Runden keine ausgegeben hat, nur jetzt genug Einheiten, um den Konflikt locker und lässig zu gewinnen. Dann gibt es noch die Intrigenkarten, die dann auch alles verändern können. Ja, manche sagen, gerade die sind unfair, weil sie dann teilweise wirklich unvorhersehbar das Spiel verändern können. Also es ist zum Beispiel gibt es 1, 2 Karten, die bringen dann so viele Einheiten noch ins Spiel, was man denkt so, ja okay, da kann ich dann gar nichts gegen machen, habe keine Chance. Und dann, dass er jetzt nochmal irgendwie die Stärke von nochmal 4, 5 dazu bekommt, konnte ich ja vorher nicht ahnen. Oder es gibt Karten, die erlauben einen am Spielende nochmal extra Siegpunkte zu machen. Davon gibt es auch, glaube ich, nur 3 Stück. Also sprich, die Chance, dass jeder die bekommt, gibt es gar nicht. Also, aber das gehört einfach dazu. Ich meine, jeder hat ja die Chance, auf Intrigenkarten zu gehen und es zu versuchen. Und wenn man darauf geht, heißt aber auch nicht gleich, dass man die auch bekommt und auch deswegen gewinnt. Ja, also ich habe bisher das Gefühl gehabt, dass man durchaus durch seine Züge und durch das, wie man es spielt, selbst entscheidet, wer gewinnt und es wirklich selbst hinbekommen kann, ohne dass man jetzt groß Glück beim Kartenziehen haben muss. Und Daher, also für mich ist es ein super Spiel, bietet so viel Abwechslung, hat diesen Überraschungsmoment, den man braucht, hat den Konflikt mit anderen Spielern, aber gleichzeitig ist es auch nicht so extrem, dass man komplett rausgehauen werden kann. Also für mich eines der besten Spiele, nicht nur des letzten Jahres, sondern wie wir ja schon in unserer Top-Liste hatten, eines der besten Spiele, die ich hier in meinem Regal habe. Dune Imperium.
Genau, dem ist gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich möchte halt auch nur noch mal kurz, also die Mischung aus den Karten, die man auf der Hand hat, der Wettbewerb um die Felder auf dem Spielbrett, wo man seine Arbeiter einsetzen kann, die Kämpfe zusammen mit den Intrigenkarten und diese ganze Mischung und immer wieder hat man die Situation, jetzt schnappt er mir das Feld weg, naja, wie kann ich doch anders irgendwie vorgehen und das stellt einen immer wieder vor interessante Entscheidungen und mir sind die Intrigenkarten damals zum Verhängnis geworden, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr schönes Spiel, sehr viel Spaß gemacht und gerade dieses Wettrennen um diese 10 Punkte und selbst wenn es dann irgendwie in der gefühlten letzten Runde irgendwie 9-7 steht, man kann sich nicht so sicher sein, dass man am Schluss derjenige ist, der die meisten Punkte ins Ziel bringt. Und das finde ich sehr schön.
Genau, hatte ich auch sehr oft, dass man kurz vorm Ziel war, nur noch einen Punkt brauchte eigentlich und dann hat der andere aber den einen bestimmten Konflikt nochmal gewonnen und hat nochmal hier bei der einen Fraktion nochmal Punkte gemacht, hat dann nochmal 2-3 Punkte sich geschnappt, kurz vor Ende und ist dann doch nochmal eins vor einem gewesen, hat dann doch nochmal das Spiel gedreht und gewonnen. Das finde ich auch ganz cool, ja. Ja, dann war das schon meine und deine Platzierung. Genau. Dann mache ich direkt weiter mit meiner Nummer 1.
Okay.
Meine Nummer 1 ist ein sehr neues Spiel. Hm. Ein Spiel, was von sehr vielen Menschen gehypt wird, was lange nur in einer sehr geringen Stückzahl überhaupt verfügbar war und direkt weg war, kam auf der letzten Messe raus.
In Essen oder in Berlin?
In Essen.
Okay, dann ist es...
Und von einem deutschen Verlag.
Ja, ja, okay, alles klar. Sehr große Schachtel.
Eine große Schachtel, es geht um Arche Nova. Das ist ein Spiel von Feuerland und ist für 1-4 Spieler und dauert ungefähr, ich würde schon sagen, das ist mindestens 1,5 Stunden, also es geht schon meistens eher in die 2-Stunden Richtung.
Und der Autor heißt Michael Wigge und es ist sein Erstlingswerk.
Der Autor heißt Matthias Wigge.
Matthias Wigge, oh.
Genau, Matthias Wigge, genau. Und sein Erstlingswerk ist auch sehr beeindruckendes, dass jemand quasi mit einem so großen Brecher, mit einem so guten Spiel vor allem auch, sein Debüt gibt in der Spielebranche. Ja, wir wollen einen Zoo aufbauen, aber natürlich zeitgemäß ein Zoo, der sehr tier- und artgerecht aufgebaut ist. Wir wollen nicht nur Tiere in unser Zoo holen, wir wollen auch Tiere wieder auswildern, wir wollen artenschutzgerechte Projekte unterstützen und möchten so halt einen modernen und tiergerechten Zoo aufbauen. Das Ganze passiert, indem wir uns Karten holen, auf denen die Tiere drauf sind oder auf denen die Artenschutzprojekte drauf sind oder auf denen bestimmte Sponsorenaktionen drauf sind. Wir können diese Karten dann, also es gibt, wir haben einen Spielbereich mit 5 Karten und diese Karten liegen in einer bestimmten Reihenfolge. Das heißt, sie liegen von 1-5. Diese Art von Mechanismus gibt es auch bei dem Spiel Civilization. Und da geht es darum, dass man eine Karte ist eine Aktion und die kann man ausführen. Und je nachdem, umso weiter rechts sie liegt, umso stärker ist sie. Also von 1-5 halt gesehen. Und wenn sie ganz links liegt, ist sie halt nur 1 stark. Ist sie ganz rechts, ist sie halt 5 stark. Und dann dazwischen halt auch 2, 3, 4, 5. So. Und wenn ich zum Beispiel ein Gehege bauen will, dann kann ich halt, wenn es auf der Stufe 1 liegt, nur ein 1er-Gehege bauen. Liegt es auf der Stufe 3, kann ich schon ein 3er-Gehege bauen und so weiter. Also umso größer quasi die Stufe ist, umso größer und besser kann auch das Gehege sein. Dasselbe gilt auch für die Tiere. Wenn ich Tiere in meinen Zoo holen will, dann kann ich halt, wenn es am Anfang auf 1 liegt, gar kein Tier holen, auf 2 dann ein Tier. Und umso höher es geht, halt umso mehr Tiere könnte ich halt auch rein theoretisch in den Zoo holen. Also am Ende kannst du mit der 5 kannst du halt 2 Tiere holen. Und dann gibt es noch die Aktion für Sponsoren und die Aktion für Verbandsarbeit. Verbandsarbeit wäre dann halt so Sachen, wo man halt auch Partner für Zoos in anderen Kontinenten sich holen kann, machen dann die Karten zu ausspielen aus diesem Kontinent, machen die günstiger, weil man halt Partner-Zoos hat, die halt dann helfen, diese Tiere in den Zoo zu bringen. Es gibt Möglichkeiten der Forschung, Bibliotheken, Universitäten da zu holen sich. Es gibt die Möglichkeit, halt diese Artenschutzprojekte zu unterstützen. Und so hat man die Möglichkeit, halt Punkte zu machen. Entweder Punkte für die Tickets, also sprich, umso schönere Tiere natürlich im Zoo sind, umso mehr Besucher kommen, kriegt man Ticketpunkte. Oder halt Punkte für den Artenschutz. Und das ist dann so ähnlich wie bei Raja of the Ganges. Das sind zwei Leisten, die gegeneinander laufen. Das heißt, mein Ticket geht in die eine Richtung und die Artschutzpunkte in die andere Richtung. Und sobald die beiden Marker sich treffen, ist das Spiel zu Ende. Also es ist das Ziel des Spiels quasi, dass man die beiden Marker sich treffen lässt. Und wer dann es schafft, im Grunde den größten Abstand nochmal zwischen den beiden Markern zu erzeugen, nachdem sie sich getroffen haben, der hat das Spiel dann gewonnen. Ja, genau. Man hat halt dieses Tableau mit dem Bereich, wo man seine Gehege bauen kann. Man muss dann die Gehege immer rumdrehen, wenn man ein Tier da rein tut. Man muss die wieder rumdrehen, wenn man ein Tier wieder entlässt in die freie Wildbahn. Und kann halt so Punkte machen. Und ja, also es gibt da so viele Möglichkeiten. Und es ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn man es erstmal gespielt hat und die 5 Aktionen, die man halt machen kann, kennt. Dann ist es eigentlich ganz logisch und ganz einfach. Also für mich ein super Spiel mit immer wieder neuen, abwechslungsreichen Tierarten, dass man immer wieder in eine andere Richtung gehen kann, dass man halt ein Artenschutzprojekt unterstützt, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier irgendwie ein Tier, der mindestens im 5er-Gehege haust, nach Afrika wieder ausgewildert, dann kriege ich halt Artenschutzpunkte oder ich kriege Artenschutzpunkte, wenn ich mindestens 5 gefährdete Tierarten irgendwie in meinem Zoo wieder aufpäppel oder was auch immer. Also es ist jetzt so viele Möglichkeiten, so viele coole Aktionen. Es gab mal einen Kritikpunkt von vielen, habe ich auch zuerst gedacht, dass die Karten zeigen halt echte Bilder, also so Fotografien. Und man denkt erst, das ist hässlich, ne? Also es wäre schöner, wenn da schöne gemalte Zeichnungen wären. Aber eigentlich ist es gar nicht so. Wenn man das dann spielt und dann halt wirklich die Bilder auch sich anguckt, dann ergeben die schon Sinn. Also die passen halt einfach gut dazu. Du siehst halt von jedem Tier auch wirklich ein echtes Bild von dem Tier und du hast halt die Unterschiede, erkennst du. Du siehst so die Eigenarten des Tieres. Wenn du 3-4 verschiedene Krokodiltypen hast, dann erkennst du halt irgendwann, okay, das ist das Krokodil, das ist das. Und hast im Grunde auch so ein bisschen so einen Lerneffekt, dass du halt sagst, ach, guck mal hier. Und dann lernst du auch die Namen der Tiere kennen. Ne? Und also ich fand es super cool und hat mir jetzt auch optisch im Nachhinein doch sehr gut gefallen. Und es bietet dir eine Menge Abwechslung auch. Und das Kartendeck ist riesengroß. Also ich habe wahrscheinlich schon nicht mal alle Karten gesehen, obwohl ich das schon mehrmals jetzt gespielt habe. Ich glaube, ich habe schon 5 Partien gespielt. Ja, also für mich nicht nur auch, wie ähnlich wie Dune Imperium, nicht nur ein Highlight diesen Jahres, sondern in meiner Liste, als wir über unsere Lieblingsspiele geredet haben, habe ich noch erwähnt, dass es noch nicht drin ist, weil ich es erst einmal gespielt hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Und jetzt wäre es auf jeden Fall in meiner Top 10 dabei. Das hat sich auf jeden Fall da reingearbeitet. Das ist wirklich ein ganz tolles Spiel.
Man braucht auf jeden Fall einen großen Tisch für dieses Spiel.
Das auch, ja. Braucht viel Platz. Genau, Arche Nova. Du kennst es, glaube ich, noch nicht, ne?
Ich habe es mir hier mal aufgebaut und habe angefangen, die Regeln zu lesen, aber ich bin damit nicht zum Ende gekommen, was nicht gegen das Spiel spricht, sondern ich bin einfach dann davon abgekommen und irgendwann habe ich es dann einfach wieder zusammengeräumt und habe gesagt, mach's ein anderes Mal. Aber es ist ein riesengroßer Tisch, den man hier braucht. Es ist ein riesiger Kartenstapel und das ist ja auch von ein bisschen Kritik, die ich so vernommen habe, möglicherweise, dass das heißt, die Kartenstapel ist so groß, dass du teilweise Karten gar nicht alle Karten siehst, in 3, 4, 5 Spielen. Und wie groß ist denn die Gefahr, dass du möglicherweise am Anfang eine Auslage hast, dich daran irgendwie bedienst und dann am Ende merkst, ach schade, waren gar keine anderen passenden Karten mehr im Deck, in dem Spiel. Also das ist eine Kritik. Ich habe es ja nicht selber gespielt, das ist nur eine Kritik, die ich so vernommen habe.
Ja, das ist natürlich nicht falsch, die Kritik, aber das ist letztendlich natürlich einfach, ja, du musst das, was du bekommst, daraus das Beste machen. Es gibt ja kein Zeitlimit. Das ist ja nicht so, dass du sagen musst, du musst jetzt in 5 Runden fertig werden. Ne? Und für jeden ist ja die Auslage gleich. Das heißt, natürlich ist es ein bisschen Glück, was man auch zieht oder was halt ausliegt. Aber das ist dann bei jedem Kartenspiel ja so. Und du hast jetzt halt die Möglichkeit, ja, auch mit deiner Aktion Karten nachziehen. Kannst du auch ein bisschen warten, bis es hinten ist. Dann kannst du halt besonders viele Karten nachziehen, kannst dann davon die meisten behalten. Und dann hast du, wie gesagt, die 5 oder 6 Karten noch, die dann ich weiß nicht, so 5, 6, 7 Karten liegen in der Mitte aus. Und da hast du ja auch noch die Möglichkeit, noch eine Auswahl zu treffen, was davon zu nehmen, wenn du deinen Ruf entsprechend verbesserst. Und ja, also klar kann es passieren, dass du versuchst, aufgrund der ersten Karten, die du hast, auf Kleintiere zu gehen und nachher kriegst du halt nur noch irgendwie große Tiere. Natürlich kann es passieren, aber dann musst du halt deine Strategie anpassen. Dann musst du halt entsprechend der Sachen, die du bekommst, die Strategie so ausführen und anpassen, dass du halt das nutzt, was du ja kriegst, was dir gegeben ist und nicht zwanghaft darauf aufbaust und versuchst, immer wieder nachzuziehen, bis du das bekommst, was du haben willst. Also macht natürlich keinen Sinn. Also es gibt genug Möglichkeiten, Punkte zu machen und ist auch nicht so, dass du irgendwie, ja, dass du, wenn du dann mittendrin deine Strategie wechseln musst, keine Chance mehr hast, sondern die Tiere geben ja so oder so Ticketpunkte. Also ob das jetzt große, kleine, afrikanische, europäische, wie auch immer sind, sie geben dir Punkte. Und damit kommst du also sprich voran und bringen dir mehr Einkommen. Und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Artenschutzprojekte, die du unterstützen kannst. Liegen schon 3 am Anfang aus und du kannst ja selbst welche auch ziehen und ausspielen. Und es gibt immer eine Möglichkeit, irgendwo Punkte zu sammeln und irgendwo mitzumachen. Das ist eigentlich immer möglich. Und daher würde ich sagen, nein, das ist kein reines Glück. Das ist nicht, dass du da irgendwie mit falschen Karten gar nichts leisten könntest. Du kannst natürlich einen besseren, einfacheren Start haben, wenn du natürlich passende Karten am Anfang ziehst. Aber am Ende hat sich bei mir immer eigentlich wieder alles ausgeglichen. Also ich habe jetzt bei allen Partien das Gefühl gehabt, ich hätte gewinnen können.
Nee, hat mich nur mal deine Meinung interessiert. Ich habe es, wie gesagt, selbst nicht gespielt. Ich habe das nur an der einen oder anderen Stelle vernommen. Und ich meine, wir wollen ja auch immer bei Spielen möglichst einen Wiederspielreiz haben und dass man nicht nach 2 Partien alle Karten schon gesehen hat und so weiter und so fort.
Und richtig, genau.
Für mich ist das ja auch vollkommen okay. Ich wollte nur deine Meinung mal dazu hören.
Ja, Arsch und Ober.
Gut, dann komme ich zu meinem letzten Spiel. Auch ein Spiel, was wir gespielt haben, was auf der BerlinCon erschienen ist, was wir dort auch abends dann direkt gespielt haben. Und wir haben es auch kürzlich nochmal gespielt. Es geht um das Spiel Beyond the Sun von Dennis Chan, erschienen auf Deutsch bei Strohmann Games für 2 bis 4 Spieler, 60 bis 120 Minuten.
Das überrascht mich ein bisschen.
Echt?
Na, du hast den nicht gekauft, oder?
Ich habe es mir nicht gekauft, nein. Aber entgegen meiner üblichen Art habe ich es mir tatsächlich nicht gekauft, weil ich hier wirklich gesehen habe, das kriege ich hier auch wirklich nicht auf den Tisch. Das hat auch leider keinen Solo-Modus. Und deswegen leider. Ein paar Mal war der Finger schon wieder am Abzug, aber es ist tatsächlich noch nicht hier eingezogen. Aber es war ein Spiel, was mir wirklich viel Spaß macht. Ein Spiel, was von der Aufmachung her wirklich sehr zweckdienlich ist. Es ist kein besonders schönes Spiel, aber das Cover ist schön. Und es ist halt ansonsten genau das, worum es geht. Man entwickelt Technologien weiter und das macht man, indem man einen Tech-Tree auf dem Spielplan hat und den quasi entlang schreitet. Also warum soll man da jetzt noch groß irgendwelche Grafiken drumherum machen? Und daneben hat man noch ein Spielbrett vom Open Space, wo man quasi kolonisiert, wo es ein Wettrennen um Kolonisierung von Planeten geht. Jeder hat eine Fraktion, die Fraktion hat unterschiedliche Startbedingungen und man versucht eben, einerseits auf diesem Tech-Tree voranzukommen, dadurch neue Möglichkeiten zu schaffen und auch Punkte zu machen und andererseits aber auch auf diesem Weltraumspielplan, auf dem es 4, manchmal auch noch einen 5. Planeten gibt, Einfluss zu gewinnen, diese zu kolonisieren, dadurch wieder Punkte zu sammeln etc. Für mich ein sehr schön verzahntes Spiel. Das letzte Mal habe ich es wirklich etwas auffällig versucht. Ich habe versucht, mich sehr auf dieses Ausbreiten und auf dieses Kolonisieren zu versteifen. Und habe die Tech Trees ein bisschen vernachlässigt. Das hat zumindest bei der Strategie meiner Gegner nicht funktioniert. Ja? Die haben irgendwie geschafft, überall ihre Punkte zu machen. Ja? Und deswegen war ich dann am Schluss auch ziemlich abgeschlagen letzter. Aber das beim ersten Mal habe ich auch probiert, überall so ein bisschen voranzukommen. Und ist für mich ein wirklich schönes Spiel. Und ich bedauere es wirklich sehr, dass ich das hier nicht auf den Tisch bekommen würde. Leider.
Wäre bei mir auf Platz 6 gewesen. Also es hat ganz knapp gegen Top 10 verloren, wäre es fast auch in meine Top 5 reingerutscht. Ja, also ich finde es halt auch sehr cool, dass man mit eigentlich sehr wenig sehr viel machen kann. Man hat nur einen Worker, den man einsetzt, einen, den man immer wieder verschiebt, hat diesen Technologiebaum, der für alle da ist, die alle nutzen könnten theoretisch. Und ja, also ich finde es wirklich sehr, sehr cool. Also obwohl man halt da zusammen sich tummelt, hat man nicht das Gefühl, dass man ja im Grunde keine Auswahl mehr hat, weil andere was wegnehmen, sondern man hat immer irgendwie eine gute Möglichkeit, was zu tun. Und ja, auch die wie du schon erwähnt hast, die Möglichkeit zwischen dem Technologiebaum oder der Ausbreitung in der Galaxie, dem Mehrheitenprinzip, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, fand ich auch sehr cool, ja.
Ja, es macht aus relativ wenig, also es ist nicht simpel, das Spiel, aber es ist jetzt auch nicht hochkomplex, nach meinem Dafürhalten. Und nichtsdestotrotz, die Regeln sind relativ eingänglich, die Möglichkeiten, die man hat, man kann einen Worker setzen. Ja, man hat verschiedene Aktionsmöglichkeiten und darauf baut es auf. Und es ist also eigentlich relativ simpel, aber es faltet sich dann so auf, die Möglichkeiten, die man dann hat, dann setzt sich dann jemand ausgerechnet das Feld, wo du jetzt hin wolltest, den nächsten Schritt. Ja, dadurch kommst du jetzt erstmal nicht so weiter, musst dir was Neues überlegen. Und das habe ich auch noch gar nicht gesagt. Das eigentliche Ziel ist ja, dass es Achievements, Herausforderungen oder Errungenschaften gibt. Errungenschaften ist das richtige Wort. Das sind 3 oder 4 Karten, die da ausliegen. Und sobald eine gewisse Anzahl dieser Errungenschaften, also das sind bestimmte Aufgaben, die man erfüllen muss, sobald in der gesamten Runde eine bestimmte Anzahl von Errungenschaften erfüllt ist, endet die aktuelle Runde und es gibt noch eine neue Runde dazu und dann ist das Spiel vorbei. Und da auch den richtigen Moment abzupassen, wenn du schon sehr früh auf 2 Herausforderungen gehst, ist zwar schön und gut, aber die anderen haben vielleicht schon durch Entwicklung von Technologien, haben die halt schon ihre ganzen Punkte gesammelt. Ja, und du hast selber noch gar nicht so viele Punkte an sich gesammelt, hast dich aber schon auf 2 Achievements gestürzt. Die geben halt auch Punkte, aber vielleicht nicht so viele. Das heißt, es kann sein, dass du am Schluss derjenige bist, der 3 Achievements hat, der das Spiel quasi beendet hat, hast aber trotzdem nicht gewonnen, weil die anderen eben viel durch andere Geschichten, die jetzt mit den Errungenschaften selber nichts zu tun haben, genug Punkte gesammelt haben. Ja. Also ein sehr interessantes Spiel. Wirklich. Vielleicht zieht es ja hier noch ein. Einen Platz würde ich bestimmt noch finden dafür. Es ist ja nicht so. Es ist ja ein flacher Karton.
Ja, das ist es wohl. Ja, cool. Okay. Dann waren das wohl unsere Top 5 des Jahres 2021. Und weil es so gut passt, ist unser nächstes Thema, unsere nächste Folge, unser kleiner Vorschau-Ausblick auf das Jahr 22, also 2022. Wir werden uns ein paar Spiele raussuchen, auf die wir uns besonders freuen und werden uns diese kurz vorstellen.
Genau, ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch. Dann Ingo, vielen Dank, hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Danke Ronny, die Freude war ganz auf meiner Seite.
Und wir hören uns spätestens in ungefähr einer Woche wieder zur nächsten Folge.
Genau, bis dahin eine gute Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.
Danke, macht's gut, ciao.
Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an brettspielmonster@gmail.com.
Oder besucht unsere Facebook-Seite Brettspielmonster.
Oder besucht unseren Discord-Server.
Oder folgt uns auf Twitter unter @brettspielmon.
Oder auch bei Instagram unter @brettspielmonster. Wir freuen uns.
Bis bald.